Willkommen im NuVisu-Studio bei NuVisu News und diese Woche mit dabei der Neue Horizonte-Moderator Götz Wittneben. Hallo Götz.
Grüß dich.
Ja, wie war deine Woche?
Voll erfolgreich. Ich habe ein eigenes Projekt gerade gemacht und richtig jetzt schon zum Abschluss gebracht. Ja.
Das heißt, du hattest gar keine große Zeit, Nachrichten zu verfolgen?
Nee. Ich weiß im Moment überhaupt nichts. Ich habe nur gehört, dass die Putin und Trump sich da getroffen haben in Paris, aber mehr habe ich nicht gehört.
Nee. Ja, 100 Jahre Ende des Ersten Weltkrieges.
Genau.
Aber die schlimmsten Nachrichten, die kamen ja diese Woche aus Italien und zwar gleich mehrere. Und ich will zum Sendungsbeginn mal mit der weniger schlimmen Nachricht anfangen. Ja. Nämlich Italien hat eine neue Neuverschuldung sozusagen, die sie trotzig durchsetzen möchte, entgegen den Ratschlägen der EU. Ja, und jetzt droht sozusagen das ganze Euro-Gebilde dadurch wirklich zusammenzubrechen. Man spricht schon davon, dass es sozusagen wie bei der Griechenland-Rettung jetzt, ja. Bei der Griechenkrise damals, dass es jetzt genauso vonstatten gehen wird. Aber dabei muss man sagen, Griechenland hat eine Wirtschaftsleistung, die entspricht der von Hessen. Italien ist die viertgrößte Wirtschaftsregion in Europa. Und ja, wenn die das jetzt durchdrücken und da keine Kompromisse machen und die aktuelle italienische Regierung ja, macht nicht den Anschein, kompromissbereit zu sein, dann muss man sagen, steht uns höchstwahrscheinlich ein neuer Mega-Crash bevor.
Okay.
Ja, ja.
Und das war. Das kam diese Woche.
Naja, zumindest sind die Italiener trotzig, was ihren neuen Staatshaushalt betrifft. Da ist eine neue Verschuldung drin, obwohl das eigentlich nicht sein darf. Naja, und entweder rettet man jetzt Italien, aber da kommen wir nicht so billig weg wie bei der Griechenland-Rettung. Und die war schon nicht billig. Ja. EZB kann auch nichts machen, weil der Leitzins ist schon auf Null. Ja. Bleibt dann entweder kippt der Euro oder der europäische Steuerzahler, was ja gleichzusetzen ist mit dem deutschen Steuerzahler, muss einspringen.
Ach nee.
Also wir müssen es mal wieder auslöffeln, die Suppe. Und dazu möchte ich auch den ersten Einspieler präsentieren für die Woche, nämlich einen Vortrag von Günter Hannig, seinerseits Finanzexperte. Und der hat über den kommenden Mega-Crash gesprochen. Wir schauen mal rein.
Also wenn alle mit Inflation rechnen, wenn sie jetzt auf die Straße gehen, die Leute fragen, dann wird ihnen jeder sagen, ja, ich habe auch Angst vor der Inflation. Die Butter ist ja wieder teurer geworden. Das hat mit Inflation gar nichts zu tun. Aber die Leute haben nur Inflation im Kopf, keine Deflation. Und noch nie ist eine Inflation angekündigt worden. Wenn Sie zurückdenken an das Jahr 2008, die Finanzkrise, da hat ja alles gebröckelt. Die Industrie ist eingebrochen, Autoindustrie mussten einfach mal Kurzarbeit machen, sind um 75% die Absätze eingebrochen. Da ist ja alles im Nu tot gewesen. Wie hat man überhaupt die Wirtschaft in Gang gekriegt, indem man die, plötzlich wurde das Märchen dann in die Welt gesetzt, um Gottes Willen, die drucken Geld, jetzt gibt's Überinflation. Im Spiegel damals eine große Meldung, die Mega-Inflation kommt. Im Spiegel überall, alle Wirtschaftsexperten faseln plötzlich von der Inflation. Das hat dazu geführt, dass die Leute Angst bekommen haben, weil bei nichts bekommt der Deutsche mehr Angst als beim Wort Inflation. Da dreht der Deutsche durch, da jeder nimmt sein Geld und schleudert es einfach nur noch weg. Plötzlich die Autoindustrie schwimmt in Aufträgen. Die Abwrackprämie, die damals dann kam, man hat die guten alten Autos verschrottert, um den neuen Schrott zu verkaufen. Die neuen Elektronik-Schrottautos. Naja, ich weiß, von was ich rede. Ich habe 3 Oldtimer zu Hause. Ich fahre auch grundsätzlich Oldtimer. Also mir kommt kein Schrottauto ins Haus. Ja, die Weltwirtschaftskrise, dass wir mal sehen, wie das damals abgelaufen ist. Weltwirtschaftskrise, wie schnell das vor allem ging. Und zwar innerhalb weniger Jahre ist zum Beispiel, sind die Investitionen um über 70% eingebrochen. 1929 der Crash und die Investitionen, wer investiert denn noch, wenn die Wirtschaft zugrunde geht? Und die Löhne sind um über 40% eingebrochen. Also ein massiver Rückgang. Damals Millionen Menschen, die einfach auf der Straße gesessen sind. Das waren solche Verhältnisse damals in der Weltwirtschaftskrise. zum Beispiel eine offene Stelle, es gab eine offene Arbeitsstelle, schlecht bezahlt, und 200 Leute haben sich händeringend drum beworben. Da sind die Menschen mit Schildern rumgelaufen, ich mache jede Arbeit für einen Dollar am Tag. Jede Drecksarbeit. In solchen Hütten hier haben die in Amerika gehaust. Und wer so eine Hütte hatte, der war schon ganz fein dran. Also das ist ja schon was. Immer noch besser als ohne was. Als obdachlos zu sein. Verdreckte Familien, das waren die Verhältnisse damals. Und da wird man sich wundern, wo wir diesmal noch landen werden. Weil mein Buch heißt nicht umsonst Megacrash. Die Finanzen sind ja nur ein Teil von der ganzen Misere. Da kommt eine ganze Menge anderes auch noch dazu, zum Beispiel das demografische Problem. Wir haben eine völlig überalterte Bevölkerung. Wir haben die niedrigste Geburtenrate der ganzen Welt. Der ganzen Welt. Kein Land hat so eine niedrige Geburtenrate wie Deutschland. Also wir haben keine Kinder mehr, keinen Nachwuchs mehr. Und wo es keinen Nachwuchs gibt, ist auch keine Zukunft mehr da. Und diese Probleme, das kann man jetzt mit Geld noch überdecken. Das wird uns aber alles einholen, wenn dann eine neue Weltwirtschaftskrise kommt. Wenn zum Beispiel die Alten keine Rente mehr bekommen. Die kriegen keine Rente mehr, haben aber auch keine Kinder, die sie unterstützen. Was meinen Sie, was das für eine Katastrophe geben wird? So, und dann habe ich eben diese Anlegerregeln. Geld muss nicht investiert sein. Niemand zwingt Sie zum Investieren. Sie können auch Ihr Geld mal unter das Kopfkissen legen. Einfach mal abwarten. Dann gibt's halt mal keine Zinsen. Mein Gott, ist doch nicht so schlimm. Jede Rendite ist mit Risiko verbunden. Weil wenn Sie an der Börse 20% im Jahr machen, dann ist da ein enormes Risiko dahinter. Egal, was man behauptet. In Krisenzeiten verzichtet man lieber auf Rendite. Also ich lege da lieber mein Geld unter das Kopfkissen oder in den Goldbarren oder Schweizer Franken oder sonst was, da verzichte ich doch lieber drauf. Wenn mir klar ist, dass das System nicht stabil ist, investiere ich doch gar nicht in sowas. Man verpasst nichts, wenn man eine Börse nicht mitmacht. Überhaupt nichts verpassen Sie. Was die Masse macht, ist meistens falsch. Das ist so mein Grundsatz. Wenn eine Masse irgendwo drin ist, will ich da nicht mehr mitmachen. Und da hat dieser bekannte Finanzguru Robert Kiyosaki aus Amerika, der hat gesagt, beobachte, was die Idioten machen und mach genau das Gegenteil. Und genau das sollten Sie nämlich auch machen.
Der Megacrash, ein Vortrag von Günter Hannig, gibt es jetzt schon in voller Länge auf unserem Nuviso YouTube-Kanal. Ja, und ich habe ja gesagt, die weniger schlimmere Nachricht, mit der fange ich an. Das heißt, es gab die Woche noch viel beunruhigendere Nachrichten zum Thema Italien. Die kam zwar eigentlich aus Zürich, die Nachricht, denn die ETH Zürich hat neue wissenschaftliche Studien veröffentlicht, was die Magmabildung unter den sogenannten phlegräischen Feldern in Süditalien betrifft. Ja, und das ist wirklich besorgniserregend. Die haben sozusagen die Calderas untersucht, die diese Region einmal vor 15.000 Jahren und einmal vor 39.000 Jahren gehabt hat. Mhm. Die haben da das Gestein mit neuesten wissenschaftlichen Methoden untersucht und Rückschlüsse gefolgert und so weiter und sind halt aufgrund ihrer aktuellen Messdaten auch, wir haben es ja auch in den letzten Monaten einige Erdbeben in Italien erlebt. Ja, ja. Der Vesuv hat auch seine Aktivität verändert. Die phlegräischen Felder haben ein paar Grad zugenommen. Also da brodelt's.
Das heißt, eine Art Supervulkan?
Die phlegräischen Felder sind ein Supervulkan im Süden von Europa. Und die sind schon mal vor knapp 500 Jahren ausgebrochen und haben mehrere Jahre auch halb Europa verdunkelt und da das sozusagen als Naturkatastrophe auch das dunkle Mittelalter eingeläutet mit all der Pestilenz, die dann folgte. Da war und das war aber nur ein kleiner Ausbruch, okay. Also nicht vergleichbar mit den Ausbrüchen von vor 15.000 und 39.000 Jahren. Aber die beunruhigende Nachricht jetzt ist, dass die aktuellen Berechnungen und Ergebnisse die Wissenschaftler von der ETH Zürich zu dem Schluss kommen lassen, dass die phlegräischen Felder ausbrechen werden.
Werden.
Mhm. Und sie sagen, das kann aber noch 500 Jahre dauern.
Mhm. Na gut.
Naja gut, jetzt sind aber 500 Jahre erdgeschichtlich nicht so viel. Also ja. Auch wenn wir heute wüssten, oh, in 500 Jahren brechen die aus, wäre das für heute eigentlich schon, müsste man sich heute mal langsam darauf vorbereiten für die nächsten Generationen. Aber sie sagen auch, der früheste Zeitpunkt, wann das passieren kann? Weil 500 Jahre, das ist sozusagen, wenn Sie sagen, das kann noch 500 Jahre dauern, das heißt, so viel wie in den nächsten 500 Jahren. Und Sie sagen, ja, ab jetzt, also ab 2020 kann das passieren. Ja, also was soll man dazu sagen, außer dass es vielleicht doch sinnvoll ist, mal über eine gewisse Krisenvorsorge nachzudenken.
Ja, bestimmt.
Hast du eine Krisenvorsorge betrieben bisher?
Meine Krisenvorsorge ist die, dass ich ein soziales Netz habe und dass ich mich selber tief gründe. Weil, ja, ob ich auf dem Weg zum Bunker was auf den Kopf kriege, kann niemand sagen. Nein, ich habe keine Krisenvorsorge, außer meine eigene, also sprich meine eigene Sicherheit in mir.
Du verlässt dich also voll und ganz auf dich, auch im Krisenfall.
Ja. Und soziales Umfeld.
Naja, aber es gibt ja auch noch, wir müssen ja jetzt nicht von dem Vulkanausbruch betroffen sein oder jetzt vom nächsten kommenden Mega-Crash in der Finanzwirtschaft. Es gibt ja auch noch ganz andere Möglichkeiten, die uns von jetzt auf gleich in eine tiefe Krise stürzen würden. Und das ist auch
Sonne.
Die Sonne zum Beispiel, genau. Und genau das ist auch Thema eines Gesprächs bei Robert Stein. Der Alexander Schmitz war da und hat zum Thema Krisenvorsorge geredet.
Wir sind tagtäglich eigentlich in einer Situation, dass wenn ein Sonnensturm einen gewissen Grad erreicht, der uns innerhalb von Minuten in das Jahr 1830 zurückversetzen kann. Ja, es gibt also Wissenschaftler, die sagen, wenn ein gewisser elektromagnetischer Sturm auf unser Erdfeld trifft, und das kann jederzeit passieren, dann haut es alle elektromagnetischen Spulen zusammen. Also alles, was einen, was eine Spule in sich trägt, ein Elektromotor, ein Generator, alles, was Kupferwicklungen hat, baut durch diese elektromagnetischen Schwingungen so eine große Feldstärke auf, dass das Ding kaputt ist. Und das, wenn jeder Elektromotor erstmal kaputt ist, dann brauchen wir ein paar Jahre, wenn nicht sogar noch länger, um unser gesamtes Netz wieder ans Laufen zu bringen. Ja. Und was das bedeutet, das habe ich mir in dem Moment zum ersten Mal erst vorgestellt, dass es also wirklich innerhalb kürzester Zeit passieren kann, dass plötzlich alles stillsteht. Jeder Motor, jedes Auto, jedes Flugzeug. Also man kann nur hoffen, dass das passiert, wenn man am Boden ist, weil sonst würden erstmal 8000 Flugzeuge gleichzeitig runterfallen und so weiter. Ja, die ganzen Schiffe und so weiter. Ja. Will mir jetzt gar nicht vorstellen. Also das Wort Krisenvorsorge bedeutet nicht, man muss sich nur politisch oder finanziell irgendwie orientieren, sondern es kann eine Naturkatastrophe kommen, auch ein Vulkanausbruch oder eine Flutwelle oder so, und alles ist plötzlich weg.
Ja, ist ein Thema, was in den Medien eigentlich so gut wie gar nicht vorkommt.
Klar, weil man nichts dagegen machen kann.
Man würde natürlich Panik schüren und verbreiten, und das möchte man nicht. Das ist aber ein ganz normales Phänomen. Man sagt, ungefähr alle 100 Jahre nimmt die Sonnenaktivität zu, sprich die Sonnenwinde mit elektrisch geladenen Partikelchen schießen auf die Erde. Der letzte Sonnensturm hat 1859 stattgefunden.
Ja. Also so ein richtig heftiger
Sonnensturm. Ein richtig heftiger. Damals gab es an elektrischen Sachen gab es nur die Telegrafenmasten. Und die waren komplett durchgeschmort.
Weltweit. Also es gab noch keine großen Wechselstromkraftwerke. Nein. Das von Tesla kam, glaube ich, erst 1890 oder sowas. Mit der ganzen Technologie, die Tesla und Edison dann vorangetrieben haben, Westinghouse. Also die Elektrifizierung der Menschheit hat ja erst begonnen zu Ende des 19., Beginn des 20. Jahrhunderts. Ich erinnere mich, in meinem Heimatdorf gab es, glaube ich, 1905 zum ersten Mal Strom. Ja, also so, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber es war wirklich, wir haben gerade mal 100 Jahre haben wir Strom, und alles, was vorher war, kann man uns gar nicht mehr vorstellen.
Genau. Das ist. Und also, jetzt basiert alles auf Strom. Alles.
Ja, nichts geht mehr
nichts
ohne.
Nichts geht. Nichts.
Alles basiert auf Internet sogar. Wir sind nicht nur stromabhängig, nicht nur sondern sogar noch Smartphone, Internet und Kommunikation und so weiter. Alex, wir könnten jetzt noch stundenlang über die drängenden Probleme auf unserer Welt sprechen, aber wir wollen ja darüber sprechen, warum es wichtig ist, dass wir uns Gedanken machen über die Zukunft, und zwar in einer Zukunft, in der eben nicht alles gewährleistet ist. Deswegen sitzt du ja heute auch hier als Experte für urbane Krisenvorsorge. Wenn jetzt die Leute das hören und uns zuhören und sagen, ja okay, das verstehe ich jetzt, also stimmt, ich habe bis jetzt ein bisschen zu naiv drüber nachgedacht, vielleicht sollte ich doch jetzt mal umdenken und anfangen, mich vorzubereiten. Was wäre denn der erste Schritt? Also jetzt nicht mal 10.000 Euro nehmen und irgendwie Sachen kaufen oder
nein.
Wie würdest du jetzt den Leuten raten, die sagen, okay, ich möchte jetzt Schritt für Schritt mich vorbereiten, damit ich mir das auch leisten kann?
Okay. Ja. Wenn man das Geld hat, kann man gerne 10.000 Euro in die Hand nehmen, ja, das kann man gerne machen und dann alles auf einmal kaufen. Mhm. Ich selber habe das nicht so gemacht aus finanziellen Gründen. Mhm. Ich habe mir das peu à peu, ich habe mir das peu à peu angeschafft. Man muss sich im Klaren sein, die wichtigsten Dinge, Bedürfnisse des Menschen sind Trinken, Essen, Wärme, was noch?
Hygiene.
Hygiene, Entschuldigung, das habe ich, genau. Ja. Und diese 5, 6 Punkte muss man abdecken. Mhm. Ja.
Das heißt, ohne Wasser ist es nach ein paar Tagen rum.
Die Dreierregel, ich kann 3 Minuten ohne Luft, 3 Tage ohne Wasser oder 3 Wochen ohne Essen. Ja. Plus, minus. Also ich könnte nicht 3 Wochen ohne Essen, aber...
Ich hätte auch Probleme bei 3 Minuten ohne Luft, wäre ich glaube auch schon hinüber.
Auch wahrscheinlich. Ja, obwohl es Leute gibt, die können 10 Minuten, aber,
aber
das ist so der Durchschnitt.
Ja.
Wasser steht an erster Stelle.
Okay.
Ja.
Alexander Schmitz bei Steinzeit zum Thema Krisenvorsorge gibt es jetzt bereits auf NuVISO Plus. Und ja, darauf hat jeder Zugriff, der NuVISO Plus Abonnent ist. Wie das funktioniert, steht auf www.nuvisoplus.de. Ja, kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Ich brauche eine Überleitung zum nächsten Beitrag von Frank Stoner. Der hat sich nämlich mit dem Islam beschäftigt.
Wunderbar.
Du bist studierter Theologe.
Mhm.
Hast du dich auch innerhalb deines Studiums mal mit dem Islam auseinandergesetzt?
Also ich habe mich mehr mit dem Buddhismus auseinandergesetzt und Indianerreligion, aber ich besitze einen Koran zu Hause. Mhm. Ja, ich habe also oft drin gelesen und insofern habe ich mich ein bisschen mit dem Islam beschäftigt und vor allen Dingen seiner Geschichte, dass wir zum Beispiel unsere Wissenschaft den Mauren zu verdanken haben, also islamischen Wissenschaftlern. Ja, alles, was in Spanien damals war. Ich liebe den Rumi, den Sufi. Ja, da sind wir uns sehr ähnlich mit, also in der Verbindung zum Christentum. Aber die Entstehung wirklich richtig tief drin, nee, war ich nicht. War ich nicht, nee.
Frank Stoner hat sich mal mit der Zeit, wo der Islam aufkam, beschäftigt und herausgekommen ist wieder eine sehr spannende und lehrreiche Episode von Stoner, Frank und Frei.
Das Narrativ, was uns gegeben wird aus der islamischen Welt, ist eben, zuerst kam der Prophet und dann kam die Eroberung. Und aus meiner Sicht, und was heißt meiner Sicht, das ist jetzt nicht irgendwie nur eine Meinung, sondern ich werde euch das alles nahelegen, das basiert eben auf Wissenschaft, auf Forschung, auf Textkritik und so weiter, ist es genau andersrum. Zuerst kam die Eroberung und dann kam die Religion. Das ist eigentlich die Essenz. Und schauen wir uns das also an, hier habe ich mal eine Karte dabei, wo man mal sieht, wie innerhalb von wenigen Jahren sich der Islam verbreitet hat. Und du kannst im Grunde genommen sagen, es ist ja gar noch nicht mal alles drauf. Es ging also los auf der arabischen Halbinsel und hat sich im Westen bis nach Nordafrika, ja bis nach Spanien ausgebreitet. Es gab dort unglaublich viele Kriege in der Zeit. Ich habe hier zwischen 623 und 777 gab es, also es ist eine Zeitspanne von 154 Jahren, da gab es 83 Kriege. Das ist durchschnittlich alle 2 Jahre. Das ist eine erstaunliche Leistung, also weil letzten Endes, wir reden hier von großen bevölkerungsreichen Ländern und aus die arabische Halbinsel, die Wüste, das sind nicht so super viele Leute, die daherkommen. Ne? Und das ist echt erstaunlich und eine große Frage, die auch eigentlich weitere Recherche nicht nur für mich, sondern jetzt für Historiker auch bietet, rauszufinden, wie ist das eigentlich gekommen? Also woher konnten die auf einmal diese militärische Macht auch haben? Und woher konnten die es schaffen, mit doch so aus so einem ressourcenarmen Region dort eine solche Militärmacht auch aufrechtzuerhalten. Alle 2 Jahre ist es sozusagen eine Armee wieder am Start. Und definitiv spielt dort mit rein so etwas wie eine religiöse Überzeugung, irgendeine Art von, die den Leuten so eine Kampfkraft gegeben hat, so einen Mut, ein Esprit oder sowas. Das spielt da bestimmt mit rein in dieses Thema. Als hier Jerusalem beispielsweise von den Arabern erobert wurde, die Leute, die damals dort gelebt haben, das waren überwiegend Christen dann, die wussten gar nicht, wer das ist. Es waren halt, ja, diese Steppenleute. Man hatte auch Angst vor denen. Es war schon klar, dass die jetzt nicht in friedliche Absicht kommen, aber man hatte eigentlich eher gedacht, das sind halt, die haben halt weltliche Motive. Kein Mensch damals, und wir haben Aufzeichnungen von Leuten, beispielsweise eben aus Jerusalem, aus dieser Zeit, die es wirklich bewusst miterlebt haben, wie die gekommen sind. Keiner von den Menschen damals hatte irgendwie das Gefühl, hey, hier kommt jetzt eine andere Religion. Im Namen Allahs wird das jetzt hier eingenommen. Das war gar nicht so. So, die Leute haben das damals gesehen, wie, oh, da kommen halt Steppenleute, Wüstenleute. Die überfallen uns halt. Die plündern halt die Tempel aus. Das ist eine militärische Bedrohung. Aber keiner damals hat das wahrgenommen, dass das irgendeine religiöse Komponente hatte. Und dann kamen diese Bürgerkriege. Und das ist genau die Situation, wo jetzt eben das Ganze sehr instabil wird. Und jetzt hat ein... Wer da genau die Idee hat, das müssen wir noch drüber sprechen. Aber jetzt kam sozusagen die Idee auf, um dieses Reich zu stabilisieren, benutzt man denselben Trick, den schon vorher die Römer gemacht haben. Mit beispielsweise Konstantin, der dann auf einmal das Christentum zur Staatsreligion macht und dadurch Stabilität reinbringt. Ich habe schon erzählt, sogar die Gründung oder Erfindung des Christentums war in erster Linie, um das Römische Reich zu stabilisieren. Und genau daran haben die sich jetzt da erinnert. Ja. Es war dann zu dieser Zeit, wo diese Bürgerkriege eben so stark waren, da kam dann diese Idee auf, etwas Neues zu bringen. Wir müssen auch noch was dort mit reinsehen. Diese Leute, die diese Eroberung gemacht haben, das waren Wüstenleute, die kamen aus der Wüste. Und die erobern aber so alte Städte wie Damaskus, den gab es ja da auch schon 1000 Jahre und war wirklich urbanes Leben. So. Jerusalem, Alexandria, das sind alles alte Städte. Mit einer Bevölkerung, mit Stadtpatriziern und allem Möglichen. Und da kommen jetzt also die Leute aus der Wüste. Okay, du kannst sie überobern, aber kannst du dieses Reich verwalten? Kannst du diese Städte verwalten? Das ganze Rechtssystem und sowas, ein völlig anderes. Weißt du, Beduinen-Rechtssystem, die haben ihr eigenes Rechtssystem. Das kannst du aber nicht so eins zu eins übertragen dann in so eine urbane Kultur, wie da dieser Mittelmeerraum war. Und so standen die dann echt vor der Frage, wie können wir uns eine Identität geben? Die Christen haben ihre Identität und die haben ihre Tempel und ihre Propheten und die Juden haben das, aber sozusagen die Araber kommen und haben das nicht. Und da kam dann eben diese Gedanke wohl auf, eben durch so ein religiöses Narrativ, was vielleicht auch seinen Kern hatte. Also Mohammed selbst, ich halte es für wahrscheinlich, dass es den schon tatsächlich gegeben hat. Also da gibt es schon Hinweise darauf. Nur war der damals nicht so groß, dass dass alle Leute aufgebrochen sind, ja, Allah befiehlt uns, jetzt erobern wir. Das war so nicht. Sondern das kam erst dann danach. Ja. Und jetzt müssen wir mal schauen, so wo gibt es jetzt eigentlich die erste Erwähnung innerhalb der islamischen Welt von Mohammed? Wie gesagt, es gab andere, zum Beispiel auch, glaube ich, in Jerusalem, der Patriarch damals, ich glaube, da ist sogar mal der Name Mohammed gefallen, aber eher so als Warnung, das ist ein Feldherr, das kommt dem seine Leute, da muss man aufpassen und so. Ja. Aber wann kam denn das erste Mal diese Idee, dass Mohammed ein Prophet ist und eine neue Religion bringt? Und das ist hier. Eins der wichtigsten Gebäude im Islam, das ist der Felsendom in Jerusalem. Felsendom gebaut auf dem Tempelberg, auf dem alten Heiligtum. Und hier taucht das erste Mal, tauchen diese ganzen Begriffe auf. Da ist das erste Mal Mohammed in Verbindung mit, dass er ein Prophet ist. Das steht hier. Da taucht das erste Mal auch sowas auf wie das Wort Islam. Und diese neue Lehre, diese neue Religion. Und ich meine, die Symbolik ist schon so großartig. Das ist ja tatsächlich, wir wissen das, wenn wir es im Christentum anschauen, auch der Ort, wo du eine Kirche baust und diese Idee mit Kirchturm, dass das in die Höhe geht. Übrigens, das Gleiche gilt genauso auch bei Burgen. Das ist ein Herrschaftssymbol. Du baust es so, damit es in aus so weiter Ferne kannst du sehen, ah, da vorne ist die Burg, da ist die Herrschaft, deswegen ist der Turm. Oder eben auch die Kirche, das ist dass alle sehen, hier ist die Herrschaft. Deswegen sind Kirchen auch ganz oft gebaut auf alten Kultplätzen, um eben diese Herrschaft zu zeigen. So. Hier ist es nichts anderes. Es ist genau das Gleiche. Das ist das erste wirklich islamische Gebäude. Natürlich auch, wenn man sich die Baukunst anschaut, fragt man sich auch, wie konnten die Leute aus der Wüste das bauen? Konnten sie natürlich nicht. Das sind byzantinische Baumeister. Aber es sind halt die neuen Herren gekommen. Aber Jerusalem war natürlich eine byzantinische oder auch eine christliche Stadt. Da gab es all diese Leute, so, die bauen konnten. Aber was es zeigt, ist, wir markieren eine neue Herrschaft. Wir bauen die auf den Tempelberg drauf, was sozusagen dieser alte Kultort ist. Und die Sprüche, hier ist es dann schon so, dass es keine Bilder mehr sind, sondern es sind ganz viele Inschriften. Die sind hier sowohl außerhalb als auch hier innerhalb. Das ist in dem Felsendom drin. Es geht um diese Inschriften hier oben. Die sind alt. Das geht tatsächlich zurück auf eben dieses 7. Jahrhundert. Und diese Inschriften, die grenzen sich die ganze Zeit ab von dem Christentum. Da stehen dann eben solche Sachen wie, jetzt vereinfacht gesagt, es gibt nur einen Gott und der hat keinen Sohn. Sowas. Klare Message, an wen es gerichtet ist. Ja. Dann so Absagen an die Trinität, so dieses Vater, Sohn, Geist. Im Grunde genommen all das, was so das Christliche ist, dem wird hier eine Absage erteilt. Deswegen ist es auch für viele Christen wiederum, ist das so fast schon bis heute immer noch so eine Provokation, wenn sie diesen Felsen umsehen, weil das eben dort in alle Richtungen geht. Hier ist eine neue Herrschaft. Steht ja, das ist, was es ist.
Die arabischen Eroberungen und die Erfindung des Islams. Ein äußerst provokanter Titel, jetzt bereits auf Nuviso Plus für alle unsere Premium-Abonnenten zu sehen. Götz, was meinst du? Ist Religion im Ursprung sozusagen eine Art Herrschaftsanspruch, dass man sozusagen große Bevölkerungsanteile einen- und gleichschalten will, damit sie besser kontrollierbar sind? Oder sind die Ursprünge von Religion deiner Meinung nach tatsächlich spirituell?
Ursprung. Ich habe bestimmt schon mal gelebt damals, wenn ich daran denke. Sowas auch. Also ich, kaum, dass das Christentum, ja, Staatsreligion wurde durch Konstantin, war es eine Machtfrage. Es ging um Macht. Ne? Halt du sie arm, ich halt sie dumm, ne? Oder umgekehrt. Also die Päpste kamen aus den gleichen Familien wie die Kaiser. Ja, das heißt, es wurde zu einem Machtmittel und ich habe mich mit dem Thema Schuld beschäftigt. Also Religion, da wo es um Macht geht, hat immer was mit Schuldzuweisung zu tun. Man konnte den Leuten sagen, dein Handeln, ja, hat den Gott erzürnt und mein Opfer, was du mir natürlich bezahlst, wie auch immer, oder gib mir dein Kind, damit ich es opfern kann, bringt diesen Gott wieder in Liebe zu dir, beziehungsweise dich in den göttlichen Bereich. Da wird es sofort zur Macht. Ja? Der Jesus hat aber eine ganz andere Intention gehabt, den habe ich aber erst nach meinem Theologiestudium überhaupt entdeckt. Johannes 14, 12, wer mir vertraut, wird die gleichen Dinge tun, die ich tue und er wird größere Dinge tun. Das heißt, Buddha oder Jesus, ja, haben uns erinnern wollen, woher wir stammen und zu was wir fähig sind. Zu was wir fähig sind und wo wir unsere eigentlichen Wurzeln haben und unsere Kraft. Aber das haben die wunderbar gemacht. Ne? Schon allein im Christentum haben sie ja, der Paulus hat aus dem Jesus wieder ein Opferlamm gemacht. Und schon, ja, war dann wieder der strafende Gott, da musste ein Opfer hin. Ne? Opfer, dieser Opfergedanke. Das ist, was die Macht der Priester und, wie gesagt, Priester und Fürsten, die kamen aus denselben Familien. Insofern, es ist beides. Es also gab Religionsstifter.
Es gab einen spirituellen Ursprung und dann absolut. Gab es ganz schnell die Instrumentalisierung
der Macht. Absolut. Die einzigen, die mystischen Strömungen, da im Islam zum Beispiel, die Sufis, die sind ganz eng mit dem christlichen Mystizismus zusammen, also mit Meister Eckhart zum Beispiel. Ja, Meister Eckhart und Rumi, die sind sozusagen aus einem Haus, also wo es um die eigene Erfahrung geht. Der eigenen sozusagen Göttlichkeit oder dass wir sozusagen göttlicher Funken sind. Wunderbar, also wer Rumi liest, der fühlt sich sofort, also meine, ja, tief angerührt. Ja, das ist eine Wahrheit, die ich wiedererkenne. So, und Meister Eckhart war der Erste, der auf Deutsch gepredigt hat, ja, und tief davon überzeugt war, ohne mich ist Gott unvollständig. Also was ist das, ja, für ein Gottesbild und was ist das für ein Menschenbild? Aber die Kirchen waren immer, ja, die Kirchen waren immer mit Macht und ja. haben die Leute klein gehalten, natürlich. Sehr, ja. sehr spannend. Aber also, das ist nicht mehr lange möglich.
Es gilt, das zu erkennen. Und ja. Wie könnte man es schöner ausdrücken als die Wiederentdeckung der Spiritualität?
Ja, absolut.
Ist ja auch ein sehr schöner Titel. Und genau das ja. war auch Titel einer Sendung. Denn du hattest kürzlich den weltberühmten Robert Sheldrake zu Gast in deiner Sendung Neue Horizonte TV.
Spannend übrigens. Ja, die morphischen Felder oder die morphogenetischen Felder. Das morphogenetische Feld stammt aus Leipzig. Aha. Hans Driesch war Philosoph, Biologe, und er hat das erste Mal die morphischen oder also ein morphisches Feld postuliert. Und Rupert hat es aufgegriffen und sozusagen in die Welt getragen. Aber dafür hat er es klasse gemacht.
Genau, und wir schauen auf jeden Fall mal rein in das Interview mit Robert Sheldrake, was wir erst übersetzen, transkribieren, übersetzen und synchronisieren mussten. Jetzt ist es endlich soweit, Robert Sheldrake bei Neue Horizonte.
Irish Argy. 1981 habe ich für eine mehr holistische Herangehensweise in der Biologie plädiert. Ich argumentierte für ein umfassenderes Verständnis von Vererbung, eben nicht nur in Bezug auf die Gene und für die Wichtigkeit des Bewusstseins beim Verständnis der Realität. Ja, tatsächlich, es hat einen enormen Wandel in der Wissenschaft gegeben seitdem. Die Arroganz und das Vertrauen, dass Gene die ganze Biologie erklären könnten, hat sich in Luft aufgelöst. Seit etwa dem Jahr 2000 gibt es die Epigenetik, neben der Genetik für die Vererbung von Merkmalen. Das ist eines der Dinge, für die ich eingetreten bin, dass dies sehr wichtig für die Evolution ist. Das ist mittlerweile Mainstream. Die Erforschung des Bewusstseins und die Anerkennung, dass die materialistische Theorie des Geistes völlig unzureichend ist, ist ebenso ein großes Thema in der Wissenschaft, in der Psychologie wie in der Biologie. Und die alte Arroganz, dass Wissenschaft ein objektives Wissen repräsentiere, das eben anders sei als die subjektive Wahrnehmung und die menschlichen subjektiven Gefühle, das hat sich in den letzten 3-4 Jahren verändert. Trotzdem muss man sehen, dass etwa 50-60% der wissenschaftlichen Veröffentlichungen das noch immer einfach wiederholen. Ich beschreibe das in meinem letzten Buch. In dem Kapitel Die Illusion der Objektivität. Alles, was ich dort beschrieben habe, ist mittlerweile anerkannt. Also ich würde sagen, dass es eine allmähliche Bewegung hin zu einer mehr holistischen Betrachtungsweise gibt. Die alte Idee, alles durch die Gene erklären zu können oder durch materielle Mechanismen, ist immer weniger verbreitet.
Du beschreibst ja, dass in dem Moment, da die Quantenphysik entdeckte, dass das Bewusstsein des Beobachters das Experiment beeinflusst, Medizin und Biologie abgebogen sind und materialistisch wurden. Das ist 100 Jahre her.
Ja, tatsächlich. Als sich die Physik für die Bedeutung des Bewusstseins öffnete, haben sich Biologie und Medizin verschlossen und sind mehr dogmatisch materialistisch geworden. Und doch, in der Medizin wird jetzt der Placebo-Effekt auf neue Weise untersucht. Früher hielten die Leute den Placebo-Effekt für ein lästiges Ärgernis, das bei klinischen Versuchsreihen störend dazwischenfunkte. Nun fragt man sich, warum haben der Glaube und die Erwartungshaltung der Menschen einen solchen Effekt auf ihre Genesung? Er ist kein bloßes Ärgernis in der Medizin, sondern ein essentieller Teil der Art und Weise, wie jedes medizinische System, inklusive der orthodoxen, endemischen Medizin, arbeitet.
Und das Gleiche gilt ja für den Nocebo-Effekt.
Ja, genau. Beim Nocebo-Effekt führt die Erwartung der Menschen, dass es ihnen schlechter gehen wird, dazu, dass es ihnen tatsächlich schlechter geht. Wenn der Arzt also zu jemandem sagt, sie haben Krebs im Endstadium, sie haben noch 3 Monate zu leben, und er dann nach 3 Monaten stirbt.
Auf den Tag genau.
Einige würden sagen, dass das einem Voodoo-Tod gleicht.
Ja, das tut es.
Erwartungen spielen eine große Rolle. Das heißt, der Geist der Menschen ist wichtig. Der Geist spielt aber keine Rolle in der materialistischen Wissenschaft, weil er nichts als Gehirnaktivität ist und selbst nichts bewirkt, so die offizielle Doktrin. Aber genau sie ist der Grund, warum sich die Bewusstseinsforschungen vom Materialismus lossagen und viele materialistisch eingestellte Philosophen, die es aufgegeben haben, das Bewusstsein nur in Bezug auf das Gehirn erklären zu wollen, inzwischen zur Philosophie des Panpsychismus übergehen. Das ist zu einem großen Trend innerhalb der akademischen Philosophie und Wissenschaft geworden.
Klar hat mich das gefreut, Rupert Sheldrake hier zu Gast zu haben. Wir haben uns 16 Jahre nicht gesehen gehabt. Und jetzt gibt es dieses Gespräch, die Wiederentdeckung der Spiritualität in der deutschen und englischen Fassung. Die deutsche auf Neue Horizonte TV und die englische auf nuwieso.com bei YouTube.
Genau, und am besten abonniert ihr den Neuhorizonte-Kanal, genauso wie den Stoner-Kanal, Steinzeit-Kanal und Mark-Mobil-Kanal und natürlich auch den Nuwieso-Kanal, denn da sind all die tollen Sachen zu finden, die wir so produzieren.
Ja, für die Woche. Finde ich auch, dass wir das toll machen, echt jetzt. Ja. Also das kann man auch mal sagen, wir produzieren Qualität.
Genau, das, das sieht nicht jeder so, aber zum Glück sehen es genügend so. Und ja, noch ein bisschen mehr Unterstützung würde uns natürlich dabei helfen, auch zu wachsen und vor allen Dingen auch qualitativ, nicht nur qualitativ. Wir haben auch wieder neue Sendungsformate geplant, an denen wir jetzt noch in den kommenden Wochen arbeiten werden. Und ja, ich verspreche nicht zu viel, wenn ich sage, in den kommenden Wochen haben wir noch einiges geplant, was dann auch definitiv über den Äther laufen wird. Ich freue mich schon drauf und kann nur noch mal bitten, uns zu unterstützen mit einem Nuwieso Plus Abo oder auch ganz neu direkt als YouTube-Kanalmitglied einfach unter dem Video auf Mitglied werden drücken. Rest erklärt sich von selbst.
Super.
Götz, ich danke dir, dass du die Woche mitgemacht hast und liebe Zuschauer, euch vielen Dank fürs Zusehen und bis nächste Woche.